NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Mit Siri Keil, willkommen. In der kommenden Stunde geht es hier um Menschen- und Völkerrechte und darum, wie diese internationalen Rechte und Popmusik sich berühren. Zu Gast in der Sendung ist dafür ein Mann, der nicht nur eine entsprechende Musikexpertise hat, sondern auch international ein renommierter Anwalt für Menschen- und Völkerrecht ist. Wolfgang Kalek, international bekannt geworden ist er spätestens, als er 2006 Strafanzeige gegen den ehemaligen US-Verteidigungsminister Rumsfeld wegen Kriegsverbrechen und Folter erstattet hat und als deutscher Anwalt von dem Whistleblower Edward Snowden. Wolfgang Kalek ist auch Mitbegründer und Generalsekretär der juristischen Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin, kurz ECCHR. Zu seinen Schwerpunkten gehören Fälle, die sich mit der juristischen Aufarbeitung historischer Kolonialverbrechen und heutigen neokolonialen wirtschaftlichen Ausbeutungsstrukturen befassen. Und wie Musik mit all dem verwoben ist, darum geht es hier heute. Und wie immer bei mir stammt auch die Playlist in dieser Sendung von unserem Gast. In diesem Sinne steigen wir ein. Irreversible Entanglements. Open the gates.
Open the gates. We arrive. Energy time. Universal sound law, not guilty, not doing time, unbound. An offering for freedom. We hold you, saw forever's Neptune bliss. In exchange with Saturn, new Mars. Energy time. It's energy time. We arrive. Open the gates. Open the gates.
Aus Washington, das Free Jazz Collective. Irreversible Entanglements, unumkehrbare Verflechtungen. Solche Verflechtungen werden wir heute auf eine sehr vielschichtige Art und Weise besprechen, und zwar im Kontext Musik und Menschenrechte. Das ist unser Thema heute hier bei Nachtclub Überpop, und ich freue mich sehr, diese Stunde mit Wolfgang Kalek zu teilen. Wolfgang, schön, dass du da bist.
Die Freude ist auf meiner Seite.
Ich steige ein mit einer möglicherweise offensichtlichen Frage, aber dennoch vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Gibt es ein Menschenrecht auf Musik?
Das gibt es, auch wenn es vielen vielleicht nicht so deutlich ist. Zum einen sind Musikerinnen Künstlerinnen und haben deswegen die Freiheit, sich im Rahmen der allgemeinen Gesetze musikalisch zu äußern. Und das ist ja in manchen Ländern und leider zu vielen Ländern ein Problem. Wir kommen ja nachher auf den Iran zu sprechen. Aber es war auch in der Vergangenheit zum Beispiel bei vielen der US-Jazzern ein Problem, dass die deswegen unterdrückt wurden. Was aber auch in Deutschland noch viel weniger bekannt ist, weil in Deutschland, wenn man über Menschenrechte redet, meistens nur die sagen, die Schutzrechte gemeint sind, also Unterdrückung durch den Staat, Todesstrafe, Zensur, Folter. Aber die Menschenrechte sind natürlich auch wirtschaftliche und soziale Menschenrechte. Und das heißt, das Recht auf Menschenrecht auf Musik beinhaltet zum einen ein Recht darauf, musikalisch gebildet zu werden, und das als Teil des Recht auf Bildung, und zum anderen natürlich ein Recht, und das ist leider ein Recht, was jetzt auch ein bisschen den Bach herunterzugehen scheint, das Recht auf kulturelle Teilhabe. Also alle Menschen, die in diesem Land leben, müssen das Recht haben, am kulturellen Leben teilzunehmen. Das heißt, es darf nicht alles privatisiert werden, sondern es muss auch im öffentlichen Raum die Möglichkeit geben, dass Menschen Konzerte sich anhören und an Veranstaltungen teilnehmen.
Wodurch wird denn dieses Recht beschnitten?
Naja, zum einen natürlich durch Zensur, offene und verdeckte, und zum anderen natürlich, dass die Finanzierung ausgetrocknet wird, dass Musikschulen nicht genügend Geld bekommen und dass der öffentliche Raum zunehmend privatisiert wird.
Und kannst du Stichwort Zensur nochmal ein konkretes Beispiel nennen?
Naja, Zensur, das ist das Beispiel, kommen ja noch auf den Iran zu sprechen, aber in Iran sind unter anderem Sängerinnen ein ganz wichtiger Bestandteil der Protestkultur. Und weil die eben so eine Reichweite haben, sind sie natürlich auch Ziel der staatlichen Repression.
Du hast recht, wir gehen nachher auf jeden Fall nochmal auf den Iran ein. Aber du hast jetzt auch eben schon mal gesagt, warum eigentlich das Thema deines Buches etwas mit Musik zu tun hat. Aber einmal kurz hier noch gesagt, dein neues Buch, Die Stärke des Rechts gegen das Recht des Stärkeren, und der Klappentext ist eine persönliche wie politische Verteidigung des Völkerrechts und der Menschenrechte. In Die Zeit hast du am 12. Mai einen Text veröffentlicht, auch im Kontext der Buchveröffentlichung, und auch das ein Plädoyer dazu, warum gerade heute, Zitat, in dunklen Zeiten, mit Blick auf Völker- und Menschenrechte Optimismus geboten ist. Du gehst dabei davon aus, dass, wieder Zitat, in der deutschen Debatte derzeit Menschen vielfach gescholten werden, die für eine an der UN-Charta und den Menschenrechtspakten orientierte Weltordnung eintreten. Also Menschen wie ich. Zitat Ende. Wofür diese Schelte?
Zum einen ist es klar, wer für Menschenrechte eintritt und insbesondere für wirtschaftliche und soziale Menschenrechte, legt sich mit mächtigen Akteuren an. Dazu gehören eben nicht nur die autoritären Staaten USA, und vor allem natürlich Russland und dann auch China und andere. Dass ein Elon Musk sein immenses Vermögen mit allen Kräften verteidigt, das ist klar, und man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. 840 Milliarden wird sein Einkommen geschätzt, und das ist mehr als 84% aller Nationen besitzen. Und da ist es klar, diese Ungleichheit verursacht ganz viele Verwerfungen, auch kriegerische Verwerfungen. Daran muss sich etwas ändern, das muss man angehen. Reichtum muss anders verteilt werden, damit Menschen nicht verhungern und unter unwürdigen Bedingungen leben. Also, dass die uns angreifen, das gehört sozusagen zu unserem Mandat dazu. Interessant ist aber, dass jetzt viele intellektuelle Akademikerinnen auch in Deutschland und anderswo, ich sag's mal, aus opportunistischen Gründen oder vielleicht auch aus Verzweiflung der Meinung sind, ist das, was wir proklamieren, nämlich mehr Völkerrecht, mehr Menschenrechte, dass es naiv ist und dass die Lösung darin liegt, mehr Machtpolitik zu betreiben. Abgesehen davon, dass sie es schuldig bleiben zu erklären, wie denn Machtpolitik aus Deutschland aussieht, aber das nur am Rande, ist es natürlich keine Lösung. Und das hat man in der Vergangenheit gesehen, und das möchte ich immer wieder betonen. Nicht wir, die wir im Kleinen wie im Großen uns für die Menschenrechte eingesetzt haben, sind verantwortlich dafür, dass die Welt in dem Zustand ist, in dem zum Teil sehr schlimmen Zustand ist, wie sie gerade ist, sondern diejenigen, die jahrelang behauptet haben, dass die Art von Politik, die Realpolitik, die neoliberale Politik, jetzt die Machtpolitik, die jahrelang behauptet haben, das ist die einzige Lösung, das ist alternativlos. Und wir sehen, die haben uns in die Sackgasse geführt mit dieser Art von Politiken. Und da muss ich grundlegend was ändern. Und darauf bezieht sich mein Plädoyer, ohne dass ich politische Lösungen bieten würde. Ich meine nur, dass Prozesse in Gang gesetzt werden, an deren Ende eine andere Politik stehen muss als bis jetzt.
Aber es geht im Kern, wenn man sich die Debatte anguckt, klingt es ein bisschen so, für oder gegen Menschenrechte. Das ist eine seltsames Gegenüberstehen.
Das kann sein. Ich glaube ehrlich gesagt, dass viele das noch gar nicht mal so meinen, sondern wenn die Leute heute über die Krise des Völkerrechts oder über die Ohnmacht des Völkerrechts reden, meinen sie sehr oft jetzt den Ukraine-Krieg und den Iran-Krieg. Sprich, Russland greift Ukraine an und begeht da 4 Jahre lang irgendwie Kriegsverbrechen und jetzt greifen Israel und die USA den Iran an. Alles ganz klar völkerrechtswidrig und die internationalen Institutionen sind nicht angemessen in der Lage, darauf zu reagieren. Das ist ja richtig. Also die Kritik ist ja berechtigt. Aber das Völkerrecht besteht eben aus mehr als nur dem Gewaltverbot und diesen Kriegssituationen. Dazu gehören unter anderem eben auch die Menschenrechte. Und das möchte ich halt nochmal verdeutlichen, auch mit dem Buch, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten soll. Das Völkerrecht muss kritisiert werden, es muss reformiert werden. Die Institutionen, auch die UN, müssen reformiert werden. Aber das heißt nicht, dass wir sie abschaffen und insgesamt zur Disposition stellen, weil dann auch die Menschenrechte zur Disposition gestellt werden.
Also das Völkerrecht bzw. das Menschenrecht als Bestandteil des Völkerrechts steckt, und das vielleicht auch nochmal, um es so auf so eine gesellschaftliche Ebene runterzubrechen, steckt ja auch in den Kleidungsstücken, die wir kaufen, steckt in den Kaffee, den wir trinken, steckt in dem Schmuck, den wir tragen und steckt in dem Telefon, mit dem wir telefonieren, oder in dem Computer, mit dem wir auch jetzt gerade arbeiten. Darüber kommen wir nachher auch auf jeden Fall nochmal ins Gespräch, aber ich würde jetzt einmal einsteigen in die Geschichte des Völkerrechts. Und dafür machen wir jetzt eine Zeitreise. Und zwar reisen wir zurück in die Zeit Anfang der 70er Jahre. Und zwar nach Chile. Dort ist das Stück entstanden, was du dir als nächstes für diese Sendung vorgenommen hast. Nochmal vielleicht an die Hörer hier der Hinweis. Die Playlist dieser Sendung stammt von Wolfgang Kalek. Und als nächstes Stück kommt hier Victor Jara, Te Recuerdo Amanda. Was ist das für ein Stück und warum gehört das für dich hierher?
Es ist zunächst einmal ein wunderschönes und zugleich sehr trauriges Lied des Protestsängers Victor Jara, der während der Zeit des demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile sich aktiv auch für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Mehrheit der Bevölkerung eingesetzt hat. Victor Jara erzählt da in dem Lied die Geschichte von Amanda und Manuel, beides Arbeiterinnen. Und Amanda besucht Manuel in der Fabrik, immer nur in den 5 Minuten der Mittagspause. Und die Begegnung ist schön, die Begegnung verspricht viel und sie ist dann eben zu Ende, wenn die Sirene Manuel wieder zur Arbeit ruft. Und das ist natürlich auch eine Allegorie auf diese Zeit, diese 3 Jahre zwischen 1970 und 1973, als es eine gewisse Hoffnung gab, dass die Arbeiterinnen, Landarbeiterinnen auch von dem Reichtum des Landes Chile profitieren, bevor eben am 11. September 1973 der Diktator Pinochet Salvador Allende von der Macht geputscht hat, mit Unterstützung des Westens. Und Victor Jara erfährt eben dann das grausame Schicksal von ganz vielen Linken in Chile. Er wird festgenommen, er wird misshandelt, insbesondere werden auch seine Hände schwer verletzt, dass er auch nicht mehr hätte Gitarre spielen können. Und er wird dann schließlich ermordet. Und diese Gleichzeitigkeit des Schicksals von Victor Jara und der beiden von ihm in dem Lied besungenen Charaktere finde ich traurig, aber immer noch schön. Thank you.
recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Víctor Jara, te recuerdo, Amanda. Víctor Jara ist bis heute Symbolfigur geblieben des Widerstandes durch und mit Musik, bedeutender Vertreter des Nueva Canción. Das war ab den 50er Jahren eine neue Form des politischen Liedes im lateinamerikanischen und später zentralamerikanischen Raum. Und wir sind im Jahr 1973, das Jahr, in dem Víctor Jara ermordet worden ist. Das war mit Blick auf das, was wir als sogenannte Weltordnung bezeichnen, ein sehr erschütterndes Jahr. Das Ende des Wirtschaftsbooms, die erste Ölkrise verschiebt ganze Machtverhältnisse zwischen Ölproduzenten bzw. OPEC-Staaten und Industrieländern. Wenn wir in diesem wissenschaftlich-historischen, juristischen Kontext von Weltordnung reden, Wolfgang Kaleck, von wessen Ordnung reden wir dann eigentlich?
Für mich ist der historische Blick sehr wichtig, weil die von manchen heute verklärte Weltordnung, wie wir sie eben vor, sagen wir mal, 2020, 2022 hatten, also diese 80 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, war eben für viele Menschen in vielen Regionen der Welt nicht so in Ordnung, wie das heute suggeriert wird. Und für mich ist eben der 11. September 1973, der Putsch in Chile, ebenso ein Beispiel wie der 17. Januar 1961, die Ermordung von Patrice Lumumba in Kongo, oder aber auch der Putsch gegen den demokratisch gewählten Premier Mossadegh in Iran 1953. Drei Länder, drei Beispiele, wo Demokratien, eine demokratisch gesinnte Bevölkerung, eine progressive Spitze sich wählt. Alle drei haben ausgesprochen, dass sie die Reichtümer ihrer Länder der Mehrheit der Bevölkerung zugutekommen lassen und eben nicht nur den Eliten, den nationalen wie internationalen Eliten. Und alle drei wurden deswegen vom Westen ermordet bzw. von der Macht geputscht. Und diese Ordnung, und das muss man sehr deutlich heute aussprechen, war schlicht und einfach nicht in Ordnung. Das heißt, wir können die Vergangenheit nicht verklären, wir müssen aus ihr lernen. Das heißt, die Völkerrechtsordnung mit all den Problemen, die wir vorher hatten, ist es wert, verteidigt zu werden, sondern die hat auch vielen Menschen Fortschritte geboten. Das steht genauso zweifelsfrei fest. Aber sie muss reformiert werden. Und das heißt, wir müssen das Grundstück fertigbringen, etwas gleichzeitig zu verteidigen, aber eben auch kritisieren, um es voranzutreiben. Und das scheint in der jetzigen Situation schwierig, weil der Angriff ja nochmal sehr viel drastischer und sehr viel gewaltförmiger passiert, als wir das auch erwartet haben.
Es gibt ja den Blick auf das Menschen- und Völkerrecht, dass es auch immer aus einer eurozentristischen Perspektive heraus agiert. Also das Völkerrecht in seiner eurozentristischen Prägung, so schreibst du in deinem Buch, trägt bis heute dazu bei, Kolonialismus und die damit verbundenen Gewalttaten nicht in angemessenen rechtlichen Kategorien einzuordnen und sowohl heutige Rechtssituationen als auch zeitgenössische kritische Stimmen auszublenden. Das ist im Prinzip nochmal zusammengefasst, auch das, was du gerade gesagt hast, ne?
Ja, also das Völkerrecht hat insbesondere im 19. Jahrhundert dazu gedient, den imperialistischen und Kolonialstaaten aus Europa die gewaltsame Landnahme und Unterdrückung der Bevölkerung, insbesondere in den Kolonien, zu rechtfertigen. Und das ist nie angemessen aufgearbeitet worden, auch durch das Völkerrecht nicht angemessen aufgearbeitet worden. Also wenn etwa heute die Opfer des die Nachkommen der Opfer des Völkermordes an den Herero und Nama in Namibia Reparation verlangen, rechtfertigt sich Deutschland, so geschehen in einem Schadensersatzverfahren vor einem New Yorker Gericht vor wenigen Jahren, rechtfertigt sich Deutschland mit den Worten, dass damals rechtens war, kann heute kein Unrecht sein. Und das ist halt nicht hinnehmbar. Der Kolonialismus und insbesondere die vielen Gewaltepisoden innerhalb der Kolonialperiode sind Verbrechen gegen die Menschen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen oder eben sogar Völkermord da. Das würde heute vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen. Mhm. Da können sich die Regierungen der Kolonialstaaten sich nicht hinstellen und sagen, das war damals rechtens. Das ist zu Recht auch bestritten. Und da muss ein Nachdenken erfolgen. Leider muss man dazu sagen, und dann sind wir tatsächlich auch nochmal bei Kongo 1961. Kongo und die anderen afrikanischen Staaten mussten ja selbst nach dem Zweiten Weltkrieg, als alle gesagt haben, jetzt sind wir den Nationalsozialismus los, wir haben ihn besiegt und jetzt können wir eine neue Weltordnung schaffen. Selbst in diesem Moment waren die Kolonialstaaten Großbritannien, Frankreich, aber auch Niederlande, Portugal und Belgien nicht bereit, die Staaten in die Unabhängigkeit zu erlassen, sondern die musste sich teilweise in sehr brutalen Kriegen erkämpft werden. Auch das nochmal ein Hinweis darauf, dass die Welt auch nach 1945, nach Schaffung der UN, nach 1948, nach Etablierung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht in Ordnung war.
Hm. Du hast eben schon von Namibia gesprochen. Du vertrittst viele Interessen derer, die heute Klagen einreichen in Bezug auf Verbrechen im Kontext des Kolonialismus, auch im Kontext genau dieser Situation, als es um die Unabhängigkeit des Kongo ging. Patrice Lumumba wird ermordet. Du vertrittst heute seine Familie. Er war der erste Premierminister des dann unabhängigen Kongos. Und du bist heute in Brüssel damit beschäftigt, eine Rechtsprechung zu erreichen. Worum geht es da konkret?
Also ich bin einer von mehreren Anwälten. Vor 15 Jahren wurde auf Wunsch der Familie Lumumba, der Söhne von Patrice Lumumba, eine Strafanzeige gegen 10 der damals noch lebenden Täter an der gewaltsamen Entführung und später Folter und Ermordung von Patrice Lumumba eingelegt. Und das ist der erste Fall eines, ich sag mal, Kolonialmordes, wo sich die Täter aus Europa tatsächlich individuell vor einem Strafgericht zu verantworten müssen. Von den 10 damals Beschuldigten lebt nur noch einer und der hat es allerdings in sich. Der ist dann später, der war Diplomat zu der Zeit und ist später EU-Kommissar geworden und dann eben auch noch CEO von mehreren top belgischen Unternehmen, also einer aus der Elite Belgiens. Und das ist ein bemerkenswerter Schritt. Es weist darauf hin, es hat 65 Jahre lang gedauert, bis da auch nur ansatzweise ein europäisches Gericht sich mit beschäftigt hat. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass wir schon eine gewisse Kraft haben, mit relativ geringen Ressourcen, eine Anwaltskanzlei mit der Unterstützung einer Berliner Organisation und dann nach und nach sind andere Akteurinnen damit reingekommen. Das ist schon auch bemerkenswert und das will ich auch dem grassierenden Defätismus entgegenhalten.
Wir haben einen Filmsoundtrack jetzt am Wickel, und zwar aus dem Jahr 2024. Daher stammt der preisgekrönte und Oscar-nominierte Dokumentarfilm Soundtrack Tour Coup d'État von dem belgischen Regisseur Johan Grimon-Preetz. Der ist an dieser Stelle, dieser Film, aus zwei Gründen ziemlich spannend für uns. Erstens, es geht um den Fall beziehungsweise die Ermordung von Patrice Lumumba. Und zwar, und jetzt zitiere ich meinen NDR-Kollegen Florian Schmidt, er sagt, Zitat, Soundtrack Tour Coup d'État sei eine aufrüttelnde Geschichtsstunde über den Kongo in den 1960er Jahren, geprägt von Kolonialismus, Intrigen, der fatalen Rolle westlicher Staaten und Jazz als Waffe im Kalten Krieg. Wolfgang, du kennst den Film gut. Erklär uns mal bitte kurz, was das mit dem Jazz auf sich hat als Waffe. Und wie kann Jazz überhaupt als Waffe eingesetzt werden?
Naja, also zum einen weist der Film darauf hin, dass insbesondere direkt nach dem Zweiten Weltkrieg die USA auch ihre Kultur weltweit exportiert hat, um zu zeigen, wie freiheitliche Demokratien funktionieren. Also man hat den Jazz, später die Rock'n'Roller und Hollywood-Filme, Kaugummi als Zeichen von Freiheit und Abenteuer versucht, in möglichst vielen Teilen der Welt zu verbreiten. Andererseits war natürlich der Jazz vor allem halt eine Waffe für die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Und das kommt in dem Film ja zum Ausdruck. Da gibt es die Szene, wo die beiden Musiker, Abby Lincoln und Max Roach, einen Protest gegen die Ermordung von Patrice Lumumba im Januar 1961 in der UN anführen. Dazu muss man halt wissen, dass genau zu der Zeit eben viele Jazzmusiker nicht nur von Unterdrückung gesungen haben, sondern selber massiv unterdrückt wurden. Diese Woche war es auch in der Zeit, im Zeitmagazin, ein schöner Artikel über Miles Davis. Und da ist einer seiner Gefährten mit den Worten zitiert worden: Wenn er wütend war, hatte er jedes Recht darauf. Das heißt, wir dürfen nicht nur den Miles Davis sehen, der wahrscheinlich auch in Situationen nicht der angenehmste Zeitgenosse war, der viele Drogen genommen hat, sondern wir müssen uns die Situation vergegenwärtigen, dass Miles Davis vor dem Village Vanguard in einem bekannten, bis heute existierenden Jazzlokal in New York steht. Im Hintergrund die Leuchtreklame: Miles Davis spielt heute Abend. Und es kommt ein weißer Polizist und sagt: Was willst du denn hier? Hau ab. Miles Davis weist ihn darauf hin und anschließend wird er verprügelt, inhaftiert, und man kennt dieses Bild von seinem blutbesudelten Hemd. Und das sind Situationen, die haben ganz viele erlebt. Noch schlimmer finde ich die Geschichte, die auch filmisch nachvollzogen wurde, von Billie Holiday, die erpresst wurde vom FBI, wo gesagt wurde, der Song Strange Fruit, der an die Lynch-Justiz erinnert, die ja bis in die 50er Jahre, bis in die 60er Jahre in den USA, auch das nochmal, was war das für eine Ordnung, dass in dieser Zeit Menschen sanktionslos andere Menschen lynchen konnten. Billie Holiday hat mit ihrem wunderbaren Song daran erinnert, wurde erpresst und wurde dann wegen ihrem Drogenkonsum so drangsaliert, dass sie am Ende halt gestorben ist, auch weil sie nicht die Behandlung bekommen hat, die sie verdient hätte. Und bis zum Schluss wurde sie vernommen. Polizisten waren vor ihrer Tür, haben ihren Freunden nicht erlaubt, sie am Krankenbett zu besuchen. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from Also eine einzige brutale Unterdrückungsgeschichte und aber eben auf der anderen Seite diese großartige Musik, die es immer wieder vermocht hat, Gefühle wie eben Wut, Trauer auch in konstruktive Handlungen, Aktionen, kollektiv wie individuell zu verwandeln. Und da gibt's ja dann wirklich sehr viele schöne Geschichten, Art Ensemble of Chicago, die aus einem Kollektiv aus Chicago hervorgegangen sind und die versuchen, die Geschichte der Schwarzen in den USA mit Mitteln der Musik, mit Mitteln der Performance zu erzählen.
Your head is like a yo-yo, your neck is like a string. Your body's like Hindenburg, oozing from its skin, yeah. Your fan is like two sperm whales floating down the sand. Your voice is like a long fork, that's music to your brain.
Auf welche Weise Dekolonisierung und Jazzmusik tragisch, aber auch extrem interessant miteinander verflochten sind, das zeigt der Dokumentarfilm Soundtrack to a Coup d'État. Und er zeigt auch, und zwar durch kurze Einblendungen von Werbespots wie Tesla und Apple, dass die Ausbeutung ehemals kolonisierter Staaten nie aufgehört hat. Ganz im Gegenteil, der Hunger auf edle Metalle ist unersättlich geblieben. Das weißt auch du, Wolfgang, weil du Verfahren wahrscheinlich wie diese auch im Kopf hast.
Auf jeden Fall. Und das ist ja eine der zentralen Forderungen der unabhängig gewordenen Staaten, auch in der UN dann gewesen, nämlich die Forderung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung, in der die Landverteilung, in der der Zugang zu Rohstoffen anders geregelt wird, in denen ein faires Weltwirtschafts-, Welthandels-, Weltsteuersystem imaginiert wird. Und diese Forderung hat der Westen, auch dieses wunderschöne Land, in dem wir leben, die Bundesrepublik Deutschland, bis heute zurückgewiesen. Und diese Forderung müssen wir wieder auf die Tagesordnung rufen. Und wer uns daran erinnert, ist der nächste Sänger Saul Williams, der dieses schöne Stück geschrieben hat, wo er eben darüber resoniert, dass heute Coltan, man könnte hinzufügen Lithium, seltene Erden, das neue Cotton sind. Also das heißt, die Ausbeutungsverhältnisse haben sich nicht geändert, nur die Rohstoffe sind möglicherweise andere geworden. Hacking of faith and morality, the treatment of one faith towards another. Hacking of masculinity, femininity, sexuality. What is taught, what is felt, what is learned, what is shared. Hacking of God, stories of creation, servants and eggs. People share too much, people seem lonely. People want to connect, people want to uplift. People need uplifting. Three simple copper wires coiled round an orb. In the orbit, equatorial landmines, useful and precious metals. Colton is cotton, Colton is Holton 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 is cotton. Hacking the horse, industrial digital, hacking the code. Use your instrument as metaphor, your craft, hacking the mainframe. Dismantle definitions, dog man duty. Hacking to the database, hacking to the subconscious, the panel on survival. Hacking to celebrity, hacking to the cultural development of taste. Hacking to violence, fear and ignorance. How are they linked?
Saul Williams vom Album Martyr Loser King aus dem Jahr 2016. Wir sitzen hier zusammen, Wolfgang Kalek und ich, und es geht um Menschenrechte und Musik. Und wir haben gerade einen Song gehört, der die Situation im Kongo besingt, beschreibt. Und wenn wir einmal kurz auf die Zahlen gucken, so schreibst du in deinem Buch, fanden die qualitativ blutigsten und gewalttätigsten Konflikte auch der letzten Jahre auf dem afrikanischen Kontinent statt, so deine Beobachtung. Diese Konflikte allerdings, die geraten tatsächlich immer wieder aus den Augen, zum Beispiel die katastrophale humanitäre Situation im Sudan seit dem Militärputsch 2021. Warum ist das so, dass einige nach hinten rutschen in unserer Wahrnehmung?
Ja, zum anderen ist es halt bloße Ignoranz, dass alles, was außerhalb der deutschen oder europäischen Grenzen stattfindet, hier sehr wenig Beachtung findet. Dazu tragen leider auch die Medien bei. Und das andere ist, es ist eine erfolgreiche Änderung des Narratives. Also viele der Konflikte hängen damit zusammen, dass lokale Gruppen gegeneinander ausgespielt werden im Kampf um die Rohstoffe, die dann letztlich im Westen landen. Und dass so dargestellt wird, als wenn sich die Schwarzen gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das sind die Barbaren und wir sind die Zivilisierten. Also auch eine Fortschreibung der alten kolonialen Narrative, der zivilisierte Westen gegen die Unzivilisierten aus dem Süden. Und dem ist natürlich nicht so, sondern der Westen spielt eine maßgebliche Rolle bei vielen der Konflikten, zahlt auch Konfliktparteien und so weiter und so fort. Wenn wir über Sudan sprechen, ist es ja eben leider nicht mehr nur der Westen, sondern es sind auch andere Akteure auf dem afrikanischen Kontinent hinzugekommen. Also in der Sudan-Situation sind es die Vereinigten Arabischen Emirate, Türkei, Ägypten, auch China spielt eine ganz große Rolle in Afrika. Das heißt also, die Ausbeutungsverhältnisse sind strukturell gleich geblieben. Nur die Akteure, die von der Ausbeutung profitieren, sind in dieser neuen geopolitischen Konstellation, Stichwort multipolare Ordnung, andere geworden.
Und auch hier wieder, wenn wir jetzt gerade von Debatte sprechen, dann meinen wir eine europäische und ganz konkret eine deutsche Debatte. Und in dieser aktuellen Debattenlage sind natürlich andere Konflikte sehr viel weiter vorne. Zum einen, weil sie uns direkter betreffen, auch tatsächlich ganz, ganz praktisch geografisch, nämlich zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Gleichzeitig aber auch die Situation in Gaza und natürlich auch die aktuelle militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und Israel mit dem Iran und den Regionen und Ländern drumherum. Ich weiß, wir haben nicht die Zeit, in dieser Sendung über die konkreten einzelnen völkerrechtlichen Beurteilungen oder Einschätzungen zu all diesen Konflikten einzugehen. Deshalb würde ich mich auf den Iran konzentrieren wollen. Und zwar kannst du einmal kurz zusammenfassen, mit welcher völkerrechtlichen Situation haben wir es mit Blick auf den Angriffskrieg gegen den Iran zu tun?
Zunächst einmal herrscht in Iran seit 1979 mit den Ayatollahs eines der brutalsten Regime der Jetztzeit. Und auch da muss man sagen, das Völkerrecht stellt Mittel zur Verfügung und die sind aber nicht angemessen genutzt worden. Also die Mittel des Völkerrechts sind leider nicht erschöpft worden. Das ist traurig, vor allem für die iranische Bevölkerung. Und jetzt kam eben als zusätzliche Belastung der Angriffskrieg, die Angriffe im letzten Sommer 2025 und die neuerlichen Angriffe dazu. Und die haben wahrscheinlich dazu geführt, dass jeglicher Versuch, mit demokratischen, friedlichen Mitteln die Ayatollahs von der Macht zu stürzen und ein demokratisches, rechtsstaatliches Regime aufzubauen, zum Scheitern verurteilt ist. Und überdies ist natürlich der Angriffskrieg völkerrechtswidrig. Und deswegen müssen wir auch die Rolle der Bundesrepublik Deutschland und der befreundeten europäischen Staaten, vielleicht mit Ausnahme von Spanien, kritisieren, die eben nicht angemessen kritisch reagiert haben, letztes Jahr nicht. Sie haben nicht reagiert, als die USA auf völkerrechtswidrige Weise den Staatschef von Venezuela Maduro für ein sehr zweifelhaftes angebliches Drogendelikt in die USA nach New York entführt haben. Und sie haben eben auch jetzt die Völkerrechtslage als komplex bezeichnet. Und sie ist alles andere als komplex. Es gab keine Rechtfertigung. Es gibt keine Rechtfertigung nach dem Völkerrecht für diesen Krieg. Und es gibt, by the way, auch keine politische Rechtfertigung.
Nochmal mit Blick auf die schwersten Menschenrechtsverletzungen an der iranischen Bevölkerung durch das Regime kommen wir jetzt hier zu einem Lied, das es quasi über Nacht geschafft hat, für die Menschen im Iran und international zu einem Soundtrack für die Freiheitsbewegung zu werden. Baroye, persisch für oder wegen. aus dem Jahr 2022, veröffentlicht kurz nach der Ermordung von Jina Mahsa Amini durch die iranische Sittenpolizei. Der Musiker Shervin Hajipour hat Social-Media-Posts von IranerInnen vertont, die geschrieben haben, warum sie auf die Straße gehen. Zitat: Für die Sehnsucht nach einem normalen Leben, für Tanzen auf den Straßen, für Küssen ohne Angst, für die verrosteten Köpfe.
شبای طولانی برای قرصای اعصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی
جنجیا نازاده Frau, Leben, Freiheit, das sind die finalen Worte des Liedes Baroye. Shervin Hajipour wurde nach der Veröffentlichung verhaftet, seine Verurteilung aber später aufgehoben. Aber, und Wolfgang, du hast es am Anfang der Sendung schon gesagt, als Beispiel dafür, wie eigentlich auch Kunst- und Musikschaffende Opfer von Repressionen und Menschenrechtsverletzungen sind. Dafür ist dieser Musiker ein sehr, sehr krasses Beispiel, und zwar Tomasz Szalai. Er wurde 2022, kurz nach dem Ausbruch der Proteste und auch kurz nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, verhaftet, gefoltert und 2024 zum Tode verurteilt. Er kam dann kurzfristig frei, nur um wieder verhaftet zu werden.
Lalalalai, bekhab arum, dige jolotun nemigiran chumakdarashun. Lalalalai, bekhab arum, dige tana nemimuni tu barune batun. لالا لالای بخواب آروم آدم ها اذیتت نمی کنن با نگاهشون لالا لالای بخواب آروم دیگه شبا نمی بینی جا ستاره کابوس تو خواب و بیداری جلو چشامی مبهوت خیره نیستی سر رو شونه هم بذاری افسوس دیره بی تو دلم کور خونه ساکت چشات می خندن توی قابت گم میشم همش توی یادت تو خیابون میگردم دنبال روی ماهت همش تو وجودم یه چی کمه تنها آرزوم بهت رسیدنه آخر یه روز میام بدیدنت با عشق میبوسمت بغل میگیرمت لالا 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 پسرم لالا لالا پاره ی تنم لالا 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 دخترم تو رو که گرفتن ازم منو کشتنم
Tomasz Szalai, Szalai. Weltweit fordern Menschenrechtsorganisationen, MusikerInnen und PolitikerInnen die Freilassung von ihm, dem Rapper, aus der Haft des iranischen Regimes. Eine große Rolle gespielt hat Amnesty International. Intensiv haben sie berichtet über die Haftbedingungen von Tomasz Szalai, einschließlich Folter und Isolationshaft. Sie haben weltweit Unterstützung mobilisiert. Wolfgang Kalleck, du sagst im Buch, Zitat, ohne zivilgesellschaftliche Akteure wären viele Fortschritte im Völkerrecht nicht möglich gewesen. Du hast es vorhin auch schon mal ein bisschen umrissen, auch dass eure Arbeit vom European Center for Constitutional and Human Rights ebenso eine NGO ist, die sich damit beschäftigt. Du sagst aber auch im Buch, dass die NGOs zwar wichtig sind, aber nichts ohne die Angehörigen, AktivistInnen, FreiheitskämpferInnen in den lokalen regionalen Zusammenhängen. Mit vielen von ihnen arbeitest du zusammen. Welche kommen dir als erstes in den Kopf?
Beispielhaft finde ich persönlich, aber das ist auch mit meiner Biografie begründet, die Mütter von Plaza de Mayo aus Argentinien, die in der wirklich blutigsten Diktatur auf dem lateinamerikanischen Boden in der Zeit protestiert haben vor dem Präsidentenpalast mit weißen Kopftüchern, quasi ihre Rolle als Mütter dazu genutzt haben, um das Regime dazu zwingen, das Schicksal der Verschwundenen aufzuklären, die Wahrheit und Gerechtigkeit gefordert haben und die bis heute eine unglaubliche Wirkung bei der Aufarbeitung der Diktaturverbrechen in Argentinien hatten, vielfach unterschätzt, weil sie eben so diese Mütterrolle nach außen dargestellt haben, aber in Wirklichkeit eine der strategisch klügsten und vor allem unbeugsamsten Gruppen. Und ich hatte das wirklich Vergnügen, vor einem guten Monat in Argentinien zum 50. Jahrestag des Militärputsches vom 24. März 1976 zu sein. Und da waren 1 Million Menschen in Buenos Aires auf der Straße. Und das ist einfach sehr bewegend. Und es ist schade, dass solche Nachrichten von solchen großartigen Mobilisierungen von jungen und alten Menschen ihren Weg nicht bis heute finden, bis hierher finden, bis nach Deutschland finden. Weil auch das würde dazu beitragen, auch vielleicht ein bisschen mehr Mut zu machen, dass es sich lohnt. Und nochmal, vieles dessen, was im Völkerrecht und vor allem im Bereich der Menschenrechte erreicht wurde, und es gibt diese Fortschritte, sind ohne diese Akteure nicht denkbar. Aber deswegen sind sie halt auch ins Visier von repressiven Regimen wie eben dem Iran geraten.
Also auch ein klares Plädoyer dafür, diejenigen, die weltweit vor Ort, wo sie sind, in ihren lokalen und regionalen Zusammenhängen, dazu gezwungen sind, für ihre Rechte und damit auch für die Menschenrechte einzutreten, sich zu organisieren, sichtbarer zu machen. 50 Jahre, hast du gerade gesagt, eine unglaubliche Zahl, der Kampf der Mütter von der Plaza de Mayo. Ungefähr so alt oder noch ein bisschen älter ist der nächste Song, den du dir für diese Sendung ausgesucht hast, und zwar The Revolution Will Not Be Televised von Gil Scott-Heron. Was sagt uns dieser Song? Was erzählt er uns?
Er erzählt jedem von uns eine andere Geschichte. Also die für mich sagt es, dass wir nicht sitzen dürfen in unseren Fernsehsesseln und darauf warten müssen, dass sich positive Dinge ereignen. Heute geht es ja vor allem in Deutschland darum, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Und dazu muss man sich eben aus dem Fernsehsessel erheben. Für Gil Scott-Heron war es noch ein bisschen was anderes. Einer der wirklich wichtigsten Vorfahren der heutigen Rapper und Hip-Hopper hat gesagt, wenn von Revolutionären die Rede ist, dann geht es um einen echten Wandel in einer Gesellschaft. Künstler sind erstmal dafür zuständig, bei den Leuten ein Umdenken zu bewirken, damit sie die Revolutionäre für sich gewinnen können. Vor der Aktion kommt das Umdenken. Ich bin also ein bisschen anderer Meinung. Ich denke, dass wir natürlich ständig lernen müssen und umdenken müssen, aber dass uns das nicht davon abhalten sollte, heute in die Aktion zu treten. Aber es ist nochmal irgendwie klar, keine Veränderung der Gesellschaft ohne eine kulturelle Veränderung, ohne eine andere Art von Zusammenleben, ohne eine andere Art von, ja, ich sag mal, persönlichen Herangehensweisen. Und darauf weist Gil Scott-Heron in diesem Song hin.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process.
There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Gil Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised, vom Album Pieces of a Man aus dem Jahr 1971. Unser Gast, der Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek, hat es auf die Playlist gesetzt und mit ihm habe ich heute gesprochen darüber, was Menschen- und Völkerrechte eigentlich sind, welche Grenzen die internationale Rechtsprechung hat und dass es sich dennoch lohnt, auf diese Rechte zu bestehen. Dass das viel Kraft kostet, das ist klar, ganz besonders für die Menschen, die sich gegen die Verletzung ihrer Rechte zur Wehr setzen müssen, aber auch der juristische Weg ist mühsam. Wolfgang Kalek, als international tätiger Anwalt musst du sicher einen langen Atem und ein ziemlich dickes Fell haben, auch bei Rückschlägen. Was sorgt dafür, dass du immer weitermachst?
Zum einen sehe ich halt, dass über kurz oder lang wir auch mit geringeren Ressourcen doch einiges erreichen können. Und zum anderen finde ich es halt bemerkenswert, dass du quasi in jedes Land der Welt, auch in die von schlimmster Repression und Armut betroffenen Regionen fahren kannst. Und überall wirst du Menschen treffen, die den Mut aufbringen, oft unter einem erheblich größeren Risiko als wir für bessere Verhältnisse einzutreten. Das empfinde ich als ein absolutes Privileg. Ich führe ein reiches Leben. Und auch das möchte ich herausstellen. Es ist kein Leben. Ich opfere nicht mein Leben für diesen Kampf um Menschenrechte, sondern es wird mir auch was gegeben. Und das andere ist, und dann sind wir wieder beim Thema Musik und Menschenrechte, natürlich gibt es für mich auch Momente, in denen ich traure, in denen ich wütend bin, in denen ich gelähmt bin. Und da hilft mir unter anderem die Musik und natürlich aber auch das Lesen und viele andere Dinge. Aber Musik spielt da eine ganz große Rolle und wir könnten ja über jedes einzelne Musikstück hier, das heute gespielt wurde, eine ganze Geschichte auch der Wirkung, der Kraft der Musik schreiben und zum Glück spricht auch mich das an.
Wolfgang Kalek, ich habe vorhin schon gesagt, dein Buch beleuchtet so viele Facetten, die den Rahmen dieser Sendung sprengen. Wir haben natürlich nicht ausreichend gesprochen über den juristischen Kampf gegen den Klimawandel, für Kinderrechte oder über das Kapitel über Frauenrechte. Also es lohnt sich nachzulesen, Wolfgang Kalek, Die Stärke des Rechts gegen das Recht des Stärkeren, erschienen im Kunstmann Verlag. Mein Name ist Siri Keil und ich muss sagen, es war mir eine große Freude, hier an dieser Stelle mit dir über Menschenrechte und Popmusik zu sprechen, lieber Wolfgang Kalek.
Danke für die Einladung.
Und wir haben zum Schluss ein Stück, was sich ein bisschen aufdrängt vielleicht sogar, und zwar eines, das seit 138 Jahren für den Zusammenschluss sozialer Bewegungen steht. Und ich überlasse dir die Abschlussmoderation dieser Sendung.
Die Internationale war ja der Song der Arbeiterbewegung. Das heißt dort unter anderem, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Und daran muss heute erinnert werden, dass Rechte, die es ja existieren, mobilisiert werden müssen, dass die immer wieder von Neuem erkämpft werden müssen. Und ich würde anschließend an die Internationale dafür plädieren, dass eben mit einem internationalistischen Geist, mit einem Geist im Geiste der internationalen Solidarität zu machen, weil es klar ist, dass globale Probleme wie der Klimawandel oder Pandemien nicht im nationalstaatlichen Rahmen zu lösen sind, ebenso wie die notwendigen Umbaumaßnahmen für eine neue Weltwirtschaftsordnung. Weil wir aber auch die ganzen Fehler und Verirrungen der Arbeiterbewegungen, insbesondere der aus ihnen hervorgegangenen sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien nicht ignorieren, haben wir für den heutigen Abend eine Version von den Downtown Boys gewählt, die das Stück ein wenig verfremdet.
Die Downtown Boys, die Internationale. Danke, Wolfgang Kalek.